Sehr verehrter und lieber Herr Bischof Trelle, Herr Rektor, lieber Herr Ministerpräsident, lieber Herr Präsident Engler, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung, diese ehrenvolle Einladung, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Meine Damen und Herren, in einem Beitrag zu einer Publikation zur Karlspreisverleihung an Papst Franziskus im Mai diesen Jahres mahnt Bundeskanzler Helmut Kohl, Zitat, Europa braucht gegenwärtig mehr als alles andere eine Besinnung auf seine gemeinsamen Werte und Ziele, auch die Rückbesinnung auf die Vision seiner Gründerväter. Und seine Nachfolgerin Angela Merkel formuliert im gleichen Band, Zitat, eine erfolgreiche Integration Europas kann letztlich nur gelingen, wenn wir selbstbewusst zu unseren eigenen kulturellen, wenn wir zu unserer eigenen kulturellen Identität stehen. Aber es mehren sich doch die Anzeichen, als sei es um die europäische Idee zurzeit gar nicht gut bestellt. Nationale Egoismen verhindern die gemeinsame Umsetzung des Flüchtlingsabkommens. Bei der britischen Volksabstimmung votiert eine Mehrheit für den Austritt des Landes aus der EU. Die großen gemeinschaftsstiftenden Errungenschaften der offenen Grenzen und der gemeinsamen Währung sind akut gefährdet. Soziale Unterschiede brechen nicht allein in den Mitgliedstaaten der EU auf, vor allen Dingen in Arbeitsmärkten, und rechtspopulistische, nationalistische Bewegungen haben in vielen Ländern Konjunktur. Die mittel- und osteuropäischen Länder schotten sich zunehmend ab. Meine Damen und Herren, die Reihe ließe sich geradezu beliebig fortsetzen. Ist die Idee eines geeinten Europas obsolet geworden? Tragen die großen Hoffnungen nicht mehr? Dabei haben doch die Anregungen der vergangenen Jahrzehnte zu einer harmonisierten und gemeinsamen Wirtschafts-, Sozial- und Innenpolitik zu gelangen, durchaus eine ganze Reihe von Erfolgen aufzuweisen. Doch mit Europa und damit vor allem der Europäischen Union verbinden die Menschen zuerst Begriffe wie Bürokratie, überbordende Verwaltung, Eingriffe in Selbstständigkeit, Eingriffe in lokale Befugnisse und Undurchsichtigkeit. Ein Grund dafür liegt sicher in der nach wie vor mangelhaften Präsenz europäischer Politik. Ein anderer ist das Scheitern gemeinsamer Symbole, gesamteuropäischer Erkennungsmerkmale. Der Anlauf zu einer europäischen Verfassung endet in einem Abkommen, das keinen Vergleich mit staatlichen Verfassungen standhält. Die Hymne ist kaum bekannt, die Flagge nicht in den Herzen der Bürger als einheitsstiftendes Symbol verankert. Hinzu kommt, dass Hymne und Flagge nicht nur von der Europäischen Union mit ihren 28 Mitgliedstaaten, sondern auch von den 47 Mitgliedstaaten des Europarates verwandt wird. Und auch die Unterschiede zwischen EU, EFTA, OECD oder Europarat sind kaum allgemein bekannt. Wie lässt sich da eine gemeinsame Identität formulieren? Was sind überhaupt solche auf staatlicher Ordnung basierenden Differenzmerkmale von Gruppen? Identitäten werden konstruiert und erworben. Und jeder Mensch lebt natürlich in ganz verschiedenen Identitäten. Man kann Franke, Bayer, Deutscher und Schlesier zugleich sein, ebenso Türke und Deutsche. Das alles kann überlagert sein von Identitäten der verschiedensten Ebenen als Vater, Anwalt, Motorradfahrer, Fußballfan oder Katholik. Und das Gleiche natürlich auch in der weiblichen Form. Die Aufzählung solcher Sammelidentitäten ist evident und ließ sich geradezu beliebig erweitern. Und Identitäten sind nicht statisch. Sie können erworben werden, verändert und vergessen. Wer ist wir, fragt Navid Kermani in seinem Buch über eine muslimische Existenz in doppelten Identitäten und zeigt, wie das Wir eine Gruppenzugehörigkeit behaupte und damit zugleich jeweils den anderen identifiziere und ausgrenze. Identitäten werden vor allem begründet durch verbindende Erzählungen über Gemeinsames, durch Narrative der Zugehörigkeit. Das ist auch ein ganz normaler und unproblematischer und selbstverständlicher Prozess, solange er nicht die Exklusion des jeweils anderen zum Ziel hat. Und solche Narrative bedürfen deshalb der kritischen Reflexion. Und gerade die Narrative um den so schillernden Begriff Europas haben außerordentlich vielfältige Konnotationen. Was ist dieses Europa, das weder geografisch noch historisch noch staatlich fixiert ist? Der Philosoph Werner Stegmeier formuliert, Europa war nie einfach Europa. Es blieb sich immer fraglich und musste sich darum auch immer erst als Europa begreifen. Nicht zuletzt die Geschichtswissenschaften haben die Narrative für die Identität geliefert, aber auch mit verhängnisvollem Ergebnis, gerade in der Konstruktion von Nationalismen im 19. Jahrhundert, als Kultur, Sprache, Volk und Staat zusammengefasst wurden und zu einem Sprengsatz für den Frieden wurden. Es lohnt der Blick auf einen Raum, der sich nicht durch geografische Gemeinsamkeiten, sondern durch Religion, Kultur und Geschichte über 2000 Jahre konstituierte. Ein paar ganz grobe Striche zu dieser Geschichte seien angebracht. Ausgangspunkt allen Nachdenkens über Europa ist der zentrale Kulturraum des Mare Nostrum, des Mittelmeeres, dessen Anrainer die großen antiken Kulturen hervorbrachten und über dieses als Zentrum der Welt betrachtete Meer in Austausch und Verbindung kamen. Die Formulierungen und Systematisierungen des Denkens, Erzählens und künstlerischen Gestaltens in den Staatsgebilden der Ägäis und seiner Ableger legten die geistigen Grundlagen für das römische Imperium, das im Bewusstsein der Tradierung und Weiterführung des Griechischen von Rom aus die mittelmeerische Welt und von dort aus bis an die Grenzen der damals bekannten Welt in ihre Gestalt und Ordnung zwang. Hier entwickelte sich neben so vielen anderen Religionen ein Christentum, das sich nicht zuletzt deshalb durchsetzte, weil es Glaube und Spiritualität mit einer Ethik, mit sozialem und letztlich politischem Handeln verbindet. Diese Religion bestimmt das Schicksal Europas wesentlich mit. Die zunächst in scharfer Opposition zum Staat stehenden Christen bilden bereits nach der staatlichen Anerkennung erste Formen einer Trennung von Kirche und Staat heraus, erproben sie und erstreiten sie. Und mit dem Umzug der Hauptstadt der christlich gewordenen römischen Kaiser verlagert sich das Reichszentrum nach Konstantinopel, nach Osten. Dort bleibt es präsent, auch für die Residuen römischer Traditionen im Westen, die sich dann Orientalium Mori ausrichten. In der neuen Hauptstadt schafft das Römische Reich große Leistungen in Kunst, Geistlichkeit und Staatsordnung, wie zum Beispiel in der Tradierung der antiken Wissenschaften und der Kodifizierung des Rechtes, wie es noch heute wirksam ist. Und hier bleibt es präsent bis zu seinem Ende 1453. Im Westen verdrängt seit dem 5. Jahrhundert das Eindringen nicht-romanischer Völker von Limes bis Nordafrika zunehmend die Reste römischer staatlicher Strukturen, die aber im Zerfall des Reiches wegen deren Missionierung den Christianisierungsprozess nicht beendeten. Die in Rom verbliebenen Bischöfe erhoben einen christlichen Primatsanspruch und schufen durch ihre Verständigungspolitik mit den unterschiedlichen neuen Landesherren eine neue Ordnung, die im Reiche Karls des Großen kulminierte. Im 7. Jahrhundert trat dann eine neue starke Kraft auf den Plan, als islamisch gewordene Araber mit ihrer Eroberungspolitik die mittelmeerische Welt neu teilten. Aus Ost und West wurde nun in einer Achsendrehung eine neue Trennung in einen islamisch-arabischen Süden und einen christlichen Norden mit wechselnden Herrschaftsgebieten an den Rändern. Die konsequente Reformpolitik Karls im alten weströmischen Reich, Mor Romano, bildete dann das Rückgrat für eine mittelalterliche Geschichte, die im Rückgriff auf die idealgedachte antike Vergangenheit eine eigene Kultur ausbildete. Kurz nach der Jahrtausendwende erlebte diese Welt eine neuerliche Teilung. Das große Schisma trennte östliche und westliche Christenheit. Und auch diese Einheitlichkeit der westlichen christlichen Staaten wurde nach 1500 durch das Scheitern der Integration kirchlicher Reformimpulse erneut geteilt in eine römisch-katholische und eine reformiert protestantische Christenheit. Meine Damen und Herren, in dieser Tradition steht die wechselvolle Geschichte Europas mit ihren positiven und mit ihren barbarischen Seiten, die immer eine europäische Geschichte blieb. Und diese antike und mittelalterliche Welt greift im Maß ihrer neuen Erfahrungen über sich hinaus. Das europäische Selbstverständnis hat immer den Anspruch gehabt, die gesamte Welt zu erklären und in das Gesamtsystem der eigenen Kultur zu integrieren. Zitat Rémy Braque: Europa unterscheidet sich von anderen Kulturen durch die besondere Beziehung zum eigenen, nämlich durch die Aneignung dessen, was als fremd angesehen wird. Die Welt galt es zu verstehen und das Hinzukommende, Fremde, Neue, Andere jeweils in den Verstehenshorizont dieses Denkens zu integrieren. Es war eine Interpretatio Christiana, die die grundlegende Narrative der Zeit bestimmten. An seine Grenzen kam dieses Prinzip aber im Zeitalter der Entdeckungen. Mit der Erfahrung des anderen und gänzlich Außerchristlichen wurde deutlich, dass die eigene Kultur nur eine von mehreren war und sich in ein Verhältnis setzen musste. Die Geschlossenheit der traditionellen Weltdeutungen wurde dadurch nachhaltig erschüttert. Das eigene gelangte an die Grenzen seiner Integrationsfähigkeit. Die Geschichte Europas ist die Geschichte eines Ausgreifens auf die Welt, die Europäisierung der Welt, die noch reicht bis zu den Internationalitätseuphorien eines Futurismus im 20. Jahrhundert, der bei näherer Betrachtung durchaus imperialistische Züge aufweist. In der Folge dieses Ausgreifens auf die Welt sehen wir uns aber der weltweiten Übernahme europäischer oder doch zumindest in Europa entwickelter Formen und Gewohnheiten in Technik, in Produktion, in Umgangsformen, in Kleidung, Ernährung und Konvention gegenüber. Europa hat sich durchgesetzt. Durchgesetzt bis hinein in die Zählung der Zeit, in das Vorher und Nachher von Christi Geburt. Doch das 20. Jahrhundert beendete mit seinen zentralen Erschütterungen auch den Zentralismus des Europäischen. Die ehemals kolonisierten Staaten wurden selbstbewusst. Alte Kulturen wie islamisch geprägte oder asiatische bestehen auf ihre Eigenständigkeit, die sich aus unterschiedlichen Gründen dann gegen einen westlichen Lebensstil abschotten. Am Ende der Europäisierung der Welt ist Europa nicht zuletzt durch die Wahrnehmung des anderen als anders auf sich selbst zurückgeworfen. Was ist Europa? Was macht seine Kultur aus? Gibt es eigentlich eine europäische Einheit? Ist nicht gerade Pluralität das Charakteristikum? Ich behaupte, bei der Pluralität der europäischen Kultur handelt es sich um Flüsse aus einer gemeinsamen Quelle. Die europäischen Künste und auch die meisten unserer Konventionen sind verbunden durch gemeinsame Traditionen und Grundimpulse. Unsere Zivilisation ist nicht christlich im exklusiven Sinn, aber doch von der christlichen Religion geprägt. Religion, das muss man deutlich sagen, ist nicht mit Kultur identisch. Ich wünschte mir manchmal, das würde man schärfer und deutlicher in den Diskussionen trennen. Aber eine Kultur basiert natürlich auf religiösen, in Europa vor allem christlichen Grundlagen. Und das gilt auch noch in ihren säkularisierten Formen. Bildende Kunst, Architektur, Kunstmusik, Malerei, Bildhauerei, Literatur und Theater entwickelten sich im Rahmen und aus dem Kult und der Frömmigkeit. Am Anfang der Kulturentwicklung der Länder und Völker stand die Adaption der Bibel an die vorgefundenen Kulturen. Die Bibel ist und war die Grundlage der Inkulturation in den Anfängen Europas. Dieses Buch wurde bereits in den ersten Missionierungen in Übersetzungen verwandt. Während die übergreifende Sprache des gebildeten Europas das Lateinische blieb, wurde die Heilige Schrift an die jeweiligen Landessprachen angepasst und übersetzt. Auch wir haben an der Bibel Deutsch gelernt, wie das Hans Meyer so prägnant formuliert hat. Die Architektur, die bildende Kunst, die Musik, Literatur, Theater und Film sind unübersehbare Belege für die nach Ländern differenzierte und doch einheitliche europäische Kultur, einheitlich, weil ihre Basis die Bibel ist. Das ist übrigens deutlich unterschieden zum islamischen Kulturbereich, in dem der Koran prinzipiell eigentlich nicht übersetzt werden darf. Das führt zu einer ganz anderen Kulturierung in den dortigen Ländern. Zum kulturellen Erbe Europas gehört über alle Jahrhunderte auch der Beitrag des Judentums und damit der gemeinsamen Bibel, die ja auch das erste Testament des Christentums ist. Jüdisches Denken, jüdische Literatur, Musik und Kunst sind integraler Bestandteil der europäischen Kulturgeschichte. Aber auch andere Religionen haben zur Entwicklung europäischer Kultur beigetragen. Das gilt vor allem für das Gegenüber zur islamischen Welt. Zwar wurde in der langen Geschichte der Länder um das Mittelmeer seit dem 7. Jahrhundert Der Unterschied zwischen christlich geprägtem Europa und seinen islamisch geprägten Nachbarn zu dem zentralen Distinktions- und Identitätselement. Aber die fast 1400 Jahre bedeuten keineswegs nur feindliche Nachbarschaft, sondern es hat außerordentlich fruchtbare Vermittlungen und Berührungen der Kulturen gegeben. Unser heutiger Preisträger hat dazu ja auch etliches verfasst und man kann das nachlesen, gerade bei den Autoren der Scholastik. Europa wird heute als Kulturraum wieder deutlicher sichtbar, als ist die Rede vom christlichen Abendland, die in den 50er Jahren vor allen Dingen aus politischen Gründen gegen den Ostblock formuliert war, vermochte. Wir haben heute Mittel- und Osteuropa wieder zurückgewonnen in das kollektive europäische Bewusstsein. Und dieses Europa war gerade in Zeiten kultureller Offenheit und des Austauschs blühend. Blühende Epochen Europas waren geprägt vom Austausch. Besonders erfolgreich war Europa immer dann, wenn es sich offen zeigte für das Fremde, das Andere, wo es sich die reichen Traditionen und Weisheiten anderer Kulturen aneignete und anverwandelte. Adaption habe ich vorhin so schön gesehen. Wenn man für Elise von Beethoven so in einen Tango überführen kann, das ist genau eine kulturelle Eigenschaft Europas. Meine Damen und Herren, in dem leider gescheiterten Verfassungsentwurf der Europäischen Union war die Rede von dem gemeinsamen kulturellen Erbe. Wie sieht das Erbe aus? Die kulturellen Leistungen gehören fraglos zum wertvollsten Besitz Europas und bestimmen auch seine Identität. Die Geschichte der Künste, der Wissenschaften und der Mentalitäten Europas zeigen übergreifende Gemeinsamkeiten, Entwicklungen und Austausch. Aber im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert entsteht die Vorstellung von Nationalkulturen, die vor allem in Abgrenzungsabsicht konstruiert werden. Sie orientieren sich zunächst vor allem an einem einheitlichen Sprachraum, dann an Staatsgebilden. Gerade der Zusammenhang der europäischen Kultur geriet dabei aus dem Blick. Nationalkulturen sind Konstrukte des 19. Jahrhunderts. In vielen Wissenschaften wird mühsam die Fehlausrichtung des Blicks auf die nationale bzw. europäische Kultur mühsam korrigiert. Insbesondere in der Kunstgeschichte ist das besonders schön zu sehen. Ihre Gefährlichkeit bekommen die Nationalgeschichten durch den Fehlschluss, dass das Eigene auch immer zugleich das Gute sei. Wie übernational war dagegen immer die europäische Kunst. Für nationale Grenzen hatten für Künstler nie Relevanz in Europa. Und der Rechtshistoriker Michael Stollheiß hat in einem Vortrag in diesem Jahr gezeigt, dass das Recht Europas sich einer jahrhundertelangen europäischen Entwicklung verdankt. Man könnte auf genealogische Verwandtschaften der europäischen Herrscherhäuser, auf europäische Gemeinsamkeiten im Alltagsverhalten und anderes hinweisen, um deutlich zu machen, dass die Abgrenzungsstrategie der Nationalismen die europäischen Gemeinsamkeiten durch Identitätskonstruktionen verdeckt haben. Übrigens lohnt manchmal auch der Blick von außen auf Europa, um das deutlich zu machen, wie hier Pluralität die Variation einer gemeinsamen Grundlage ist. Der äthiopische Prinz Wossen Aserate hat ein sehr, sehr schönes Buch mal geschrieben unter dem eher irreleitenden Titel Manieren. Darin zeigt er sehr, sehr schön mit diesem Außenblick, wie europäische Verhaltensweisen im Grunde genommen eine gleiche Basis haben, aber national variieren und differenzieren. Die verbindenden Gemeinsamkeiten der europäischen Kultur, die auf einer vom Christentum maßgeblich beeinflussten Geschichte aufbauen, in ihren spezifischen Ausprägungen bieten ein Narrativ, das nicht zuletzt in ihrer Fähigkeit zu Dynamik und Integration heute ein Verstehensmuster für aktuelle Fragestellungen bieten kann. Aber es finden sich im 19. Jahrhundert auch andere, fast verschüttete Traditionen europäischer Hoffnungen. Ein Beispiel: Friedrich von Hardenberg, Novalis, schrieb 1799 eine Rede unter dem Titel Europa. Er konnte sie erst 25 Jahre später nach seinem Tod veröffentlichen und die Rezeption war verhängnisvoll. Man las den Text vor dem Hintergrund der konfessionell aufgeladenen Zeit als eine Apologie der katholischen Kirche, als Kampfschrift gegen die Reformation. Dabei ging es ihm gar nicht um evangelisch und katholisch, es ging ihm um das Problem der aufkommenden Nationalstaaten. Er beschwört Europa als eine staatliche Einheit. Der Beginn der Schrift ist berühmt. Ich zitiere: Es waren schöne, glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land war, wo eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte, Ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die entschiedensten Provinzen dieses weiten geistlichen Reichs. Und später: Wenn eine neue Regung des bisher schlummernden Europa ins Spiel käme, wenn Europa erwachen wollte, wenn ein Staat der Staaten, eine politische Wissenschaftslehre uns bevorstände. Aber es wird so lange Blut über Europa strömen, bis die Nationen ihren fürchterlichen Wahnsinn gewahr werden. Novalis sieht es als eine Aufgabe des freien Menschen an, eine universelle europäische Identität auszubilden. Man muss diesen Text 500 Jahre nach dem Thesenanschlag Luthers nicht in seinen antireformatorischen Elementen lesen. Der Gedanke eines im Glauben geeinten Europas, das es freilich so nie gegeben hat, war ihm eine Vision, die andere nicht ausgrenzt. In Analogie gelesen kann sein Text fruchtbar werden, denn wie Philipp Hildmann sagt, Zitat, die Idee und Verkündigung des goldenen Zeitalters besteht für Novalis gerade nicht in einer rückwärtsgewandten Welt- und Wirklichkeitsflucht, sondern sie beinhaltet eine geistige Programmbildung. Und im 19. Jahrhundert auch Joseph Görres, der Namensgeber unserer Gesellschaft. Er hat 1821 in seiner Schrift Europa und die Revolution von einer neuen europäischen Republik gesprochen. Tagesaktuell wirken heute Bemerkungen wie jene, Zitat, dass die erste und unausweichliche Bedingung des Friedenszustandes die Freigabe des Welthandelsverkehrs sein müsse. Zitat Ende. Die Erneuerung der europäischen Staaten, so der Tenor, gelinge nur auf der Grundlage der Religion, die alleine den Völkern Europas geistige und politische Freiheit sichern könne. Ein Jahr später schließt er einen anderen Text mit den Worten, Zitat, wenn so jeder, die oben und unten tun, was ihres Amtes ist, dann könnte es vielleicht geschehen, dass von dem Tage, an dem sich dieser Völkerrat vereint, die Erfüllung dessen, was die Völkerschlacht verheißen, die wahre Befreiung von Europa sich datiere. Und in einem Beitrag von 1842 konstatiert er ein europäisches Gemeinschaftsgefühl, wenn er sagt, Zitat, im Bewusstsein der europäischen Gesellschaft gebe sich das Bedürfnis einer Gesamtheit, sich zu erkennen. Und diese Einheit übt, wenn auch unsichtbar, doch allerwärts ihre Wirkung. Meine Damen und Herren, es gibt auch die anderen Traditionen des 19. Jahrhunderts. Machen wir einen Sprung in den Beginn der europäischen Einigung im 20. Jahrhundert. Die Erfahrung der Katastrophe und die notwendige Friedenssicherung führten zur Suche nach Gemeinsamkeiten der westeuropäischen Staaten, die trotz herber Rückschläge zur Wirtschaftszusammenarbeit führte. Aber bereits zu Beginn war das Ziel die politische Einigung der ehedem Krieg führenden Staaten. Fraglos gehört zu den Geburtsfehlern der Integration, dass die kulturellen Fragen nicht ausreichend bedacht wurden. Die inzwischen weithin aufgegriffenen Anregungen des früheren Kommissionspräsidenten Jacques Delors, seit Anfang der 90er Jahre unter dem Motto »Europa eine Seele geben«, bemühen sich um die Ausfüllung dieser Leerstelle. Delors 1992, Zitat, »Wenn es uns in den nächsten 10 Jahren nicht gelingt, Europa eine Seele zu geben, eine Spiritualität, ein Ideal, dann haben wir den Kampf verloren. Es mangelt uns an einer wahren Inspiration und deshalb haben wir auch keine Vision für die Zukunft.« Zitat Ende. Das Jahr 2018, meine Damen und Herren, ist von der EU unter dem Motto Sharing Heritage zum Jahr des kulturellen Erbes erklärt worden. Am 19. April 2016 verkündete EU-Kommissar Navracsics die Absicht der Europäischen Kommission, im Jahr 2018 ein europäisches Kulturerbejahr durchzuführen, das verbindende Gemeinsamkeiten und Pluralität zum Thema machen soll. In diesem Kontext wird die Frage nach der Bedeutung der christlichen Traditionen eine wichtige Rolle spielen. An den Anfängen der Integration stehen mit Robert Schumann, Konrad Adenauer und Alcide de Gasperi 3 Persönlichkeiten, die nicht zuletzt durch ihre Religion verbunden waren. Alle 3 waren gläubige Katholiken. Eine Rede de Gasperis am 13.10.1953 in Rom macht die christliche Fundierung der europäischen Integration zum Thema. Ich zitiere etwas länger. Noch jüngst wurden wir, die Kämpfer für ein Europa, von einigen beschuldigt, im Verborgenen eine Art von Identität zwischen Europa und dem Christentum und noch besser gesagt zwischen Europa und dem Katholizismus herzustellen. Abgesehen davon, dass die Anschuldigung unbegründet ist, ist sie außerdem noch dumm. Es sei uns allerdings erlaubt, darauf hinzuweisen, dass das Christentum, das in unseren Augen eine Gottessache ist, allen Menschen gehört und sich an alle richtet. Es lediglich zur europäischen Sache zu machen, würde eine Einengung und Degradierung bedeuten. Wie soll man aber andererseits ein Europa konzipieren, ohne das Christentum zu berücksichtigen, seine Lehre über Brüderlichkeit? Die Gesellschaft und die Einheit außer Acht lassen. Im Laufe seiner Geschichte war Europa sehr wohl christlich, so wie Indien, China und der Nahe Osten auf der Grundlage anderer Religionen sich gebildet haben. Wie ließe sich Europa vom Christentum trennen? Ich weiß sehr wohl, dass auch das Freidenkertum europäisch ist. Wer von uns hat jemals daran gedacht, es im freien Europa, das wir aufbauen wollen, zu verbannen? Vor allem ist das Christentum aktiv, immerwährend aktiv in seinen moralischen und sozialen Auswirkungen. Es verwirklicht sich im Recht und in der sozialen Aktion. Seine Achtung vor der freien Persönlichkeit, vor der freien Entfaltung der Persönlichkeit, seine Neigung zu Toleranz und Brüderlichkeit kommen in seinem Einsatz für ausgleichende Gerechtigkeit im sozialen Bereich und für den Frieden auf der internationalen Ebene zum Ausdruck. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, da ist es zum Thema gemacht. Aber diese Bewertung, die er da vornimmt, ist ja nun keineswegs unangefochten. Das zeigt ja auch schon der abwehrende Ton in der Rede de Gasperis. Denn dagegen stehen diametral andere Positionen. Der Streit darüber, ob das Christentum die Grundlage unserer Kultur ist oder umgekehrt, sich die moderne Kultur gerade erst in Absetzung gegen und als Befreiung von der Religion entfaltet habe, das bestimmte schon die Auseinandersetzung des 19. Jahrhunderts und hat Auswirkungen bis heute. Einige, die sich zu der Frage äußern, sprechen dem Christentum geradezu ab, die Werteordnung Europas wesentlich bestimmt zu haben. So etwa der Politikwissenschaftler Thomas Mayer, der sich in seinem Buch über die Identität Europas gegen einen fundamentalistischen Identitätswahn wandte. Zitat, das Märchen von der glatten Geschichte der Entfaltung des Liberalismus im Christentum glaubt doch niemand mehr, wenn er genauer hingeschaut hat. Und später, es gibt in Europa viele kulturelle Identitäten, die alle aus europäischem Stoff gemacht sind, aber nicht aus demselben. Und der Bremer Politikwissenschaftler Christian Welzel antwortet in einem Zeitschriftenaufsatz 2004 auf einen Artikel des damaligen Kardinals Josef Ratzinger, der unter der Titelfrage »Warum hasst sich der Westen?« stand. Zitat Welzel, »Es ist ein Irrglaube, dass das Christentum den Kern der westlichen Identität ausmacht. Richtig ist, dass die westliche Kultur ihre Strahlkraft da entfaltet hat, wo sie sich aus ihren christlichen Fesseln gelöst hat. Nicht das Christentum, sondern dieser emanzipatorische Zug macht die Identität der westlichen Kultur aus.« Zitat Ende. Äußerungen wie diese ließen den tschechischen Kardinal Wilk einmal die Frage nach einem fundamentalistischen Laizismus in Europa stellen. Und der in Florenz lehrende amerikanische Rechtshistoriker, übrigens jüdische Rechtshistoriker Josef Weiler, diagnostiziert bei den Europäern eine Christophobie, eine Verleugnung ihrer eigenen christlichen Geschichte. Dagegen sieht Weiler gerade in der Rückbesinnung auf diese Tradition die Chance, dass die Idee der europäischen Integration nicht, Zitat, im verzerrenden Effekt der gemeinschaftlichen Governance, der Entpersönlichung des Marktes und der Kommerzialisierung der Werte verkommt. Aber selbst wenn man die These, nicht die kulturellen Elemente, sondern die politischen Werte definierten Europa, akzeptierte, was wäre dann die Konsequenz? Sind die europäischen Werte, auch wenn sie in diesem kulturellen Kontext entstanden sind, wirklich an diese Kultur gebunden? Oder gilt die Grundannahme der Völkergemeinschaft von der Geltung der Menschenrechte über alle Nationalitäten und Kulturen hinweg? Die universale Geltung angeblich spezifisch europäischer Werte und ihre Verankerung in unterschiedlichen Kulturen kann nicht ohne erhebliche negative Konsequenzen aufgegeben werden. Der Vorwurf des Imperialismus wäre kaum zu widerlegen. Sind also politische Grundwerte und Menschenrechte wirklich ausreichend für eine spezifisch europäische Identitätsbildung? So unabdingbar die menschenrechtliche Fundierung ist, so unzureichend ist sie für eine wirkliche Identitätsbildung. Was ist denn christlich in Europa jenseits des Nachweises historischer kultureller Wurzeln, Residuen und Traditionen? Was macht denn den Kern der Kultivierung aus, wenn man ihn nach seinen positiven Seiten hin betrachtet? Die Berufung auf das christliche Abendland hat zwar zurzeit bei einigen wieder große Popularität gewonnen, wird aber kaum inhaltlich gefüllt. Und Remy Brack formulierte bereits 1993, Zitat, jene, die vorgeben, das christliche Abendland zu retten, wenden bisweilen Praktiken an, die für die christliche Ethik jenseits des Zulässigen liegen. Zitat Ende. Wie recht er damit hatte. Die keineswegs mehr ungeteilte Zustimmung zu einer vertieften Integration der europäischen Staaten verlangt nach neuen grundsätzlichen Europadiskursen. Und im Mai dieses Jahres nahm Papst Franziskus in Rom den internationalen Karlspreis entgegen. Bei dieser Gelegenheit übte der erste nicht-europäische Papst, der Papst aus Südamerika, wie 2 Jahre zuvor vor dem Europarat, heftige Kritik an einem müde und alt gewordenen Europa. Aus der Außenansicht erschien Europa dem Papst als ein Kontinent, der sich eher abschotte und verschanze, als neue Initiativen zu befördern. Seine Aufforderungen in dieser Rede leiten uns zu einer anderen Herangehensweise an unser Thema. Er erinnert Europa an seine großen Fähigkeiten. In der Erinnerung an die Gründungsidee und die Gründerväter der Gemeinschaft nannte er 3 Fähigkeiten, die Europa, wie er meint, wesentlich bestimmen: die Fähigkeit zur Integration, zum Dialog und zur Kreativität. Integration meine die Fähigkeit zur Aufnahme unterschiedlichster Traditionen, Kulturen und Menschen. Zitat, die europäische Identität ist und war immer eine dynamische und multikulturelle Identität. So lautet ein Schlüsselsatz der Rede. Dialog sei ein Begriff, der eine ganze Kultur des Austausches bestimmen müsse. Es müsse ein Lernprozess gefördert werden, erinnerungsfähig und niemanden ausschließend, und der in die Richtung einer gerechten Gesellschaft über Dialoge führen müsse. Und schließlich Kreativität, oder wie es in der deutschen Übersetzung heißt, die Fähigkeit, etwas hervorzubringen, ist vor allem als Anfrage an die junge Generation gemeint, die aber eine Chance finden müsste, ihre Fähigkeiten auch an Arbeitsplätzen einzubringen. Als ein Sohn, der in der Mutter Europa seine Lebens- und Glaubenswurzeln habe, träume er von einem neuen europäischen Humanismus. Und an der Verwirklichung solcher Träume von einem sozialen und menschlichen Europa solle die Kirche mitarbeiten. Zitat, ich träume von einem Europa, von dem man nicht sagen kann, dass sein Einsatz für die Menschenrechte an letzter Stelle seiner Visionen stand. So schließt die Rede. Meine Damen und Herren, mit diesen 3 Begriffen hat der Papst Regeln gesetzt, die über die Gruppe der Gläubigen oder gar nur der Katholiken weit hinausgreift. Ein solcher Zugang zu unserem Thema der europäischen Identität fragt nach der Qualität und der Art zugrunde liegender Haltungen. Es lohnt sich, die Frage nach dem Christlichen anders zu stellen. Remy Brack noch einmal: Das Christentum ist weniger ein Inhalt als die Form der europäischen Kultur. Und, Zitat, Europas beste Traditionen wurden von Menschen begründet und bewahrt, deren Ziel niemals die Etablierung einer christlichen Zivilisation war, sondern die ihren Glauben konsequent, ihren Glauben an Christus lebten. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, und damit sind wir bei der Theologie. Was macht denn diesen christlichen Glauben in all seinen Implikationen, Einflüssen und Anpassungen eigentlich wesentlich auf, wenn man ihn auf Staat, Gesellschaft und Kultur und Person bezieht? Ich glaube, es handelt sich vor allem um die Vorstellung von der Personenwürde, die Personenwürde jedes Menschen unabhängig von seiner Leistung und die damit zusammenhängende Individualität und die soziale Verantwortung gegenüber jedem, auch über die eigene Gruppe hinaus. Und die christliche Geschichte Europas erzählt davon. Sie ist nicht eine Chronik skandalöse, so wie sie sicher auch keine stringente Verwirklichung christlicher Ideale war. Aber über das Christentum sind humane Impulse gesetzt worden, die aufzuweisen und zu bewahren sind. Das karitative Denken und Verhalten macht einen wesentlichen Grundzug des Christentums aus und es lohnt sich, das als positives Identitätsmerkmal zu bewahren und weiterzufördern. Christliche Grundlagen lassen sich im Konzept der Menschenwürde nachweisen, obwohl sie zum Teil gegen den dezidierten Widerstand der Kirche in Geltung gesetzt wurden. Der Philosoph Volker Gerhardt resümiert, Zitat, auch wenn das Christentum weder die Individualität noch die Subjektivität noch die Personalität erfunden hat, so hat es sie gleichwohl unendlich vertieft und bereichert. Das Christentum hat die Individualität mit einer absoluten Wertung versehen, die spätestens über das Menschenrecht zu einem unverzichtbaren Element der Humanität geworden ist. Zitat Ende. Das sind die Quellen des Wertebewusstseins, denen gegenüber Jürgen Habermas einen behutsamen Umgang des säkularen Staates anmahnt. Die großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, vorbereitet im 19., Nationalsozialismus und Kommunismus, sind nur zu verstehen in ihrer völligen Lösung von allen Rechtfertigungsinstanzen jenseits der Autonomiebehauptung des Menschen. Und grundgelegt ist christliches Wertebewusstsein in vorbegrifflichen Geschichten, in den Geschichten der Erzählung und den Bildern der Bibel. Welche ungeheure Kraft hat etwa bis heute im ersten Buch der Bibel das Motiv des Jakobskampfs? Da erzwingt sich jemand im Kampf mit Gott den Segen und hinkt als Krüppel mit ausgerenkter Hüfte davon, aber dieser Krüppel ist der Gesegnete des Herrn. Und die Parabeln des Neuen Testamentes variieren den Dienst für die Bedürftigen. Der barmherzige Samariter mit der Hilfeleistung des Fremden für einen Fremden ist ein zentrales Narrativ der europäischen Sozialgeschichte. Und dieses Motiv kulminiert in der Selbstidentifikation Jesu mit dem Armen. Was ihr dem Geringsten getan, nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Die Deutung der karitativen Hilfe, die damit zum Christusdienst wird, hat in der europäischen Geschichte nachhaltige Wirkung gehabt. Und diese Motive werden eben in der Geschichte produktiv. Die Entstehung der Sozialeinrichtungen und Krankenhäuser baut auf dem hohen Rang der Diakonie auf. In großen Maßstab setzende Persönlichkeiten wie etwa dem Mönch und Bischof Martin von Tours werden sie greifbar. Das Motiv geht in Erzählungen und Legenden von Hilfeleistungen am unerkannten Jesus ein und lassen sich in allen europäischen Sprachen und Literaturen nachweisen. Die karitative Hilfe ist nicht allein ethische Pflicht, sondern sie wird für Christen zum Gottesdienst. Es ist nicht allein der christlich motivierte Sozialdienst, der zum Kern europäischen Selbstverständnisses gehört. Es ist ganz allgemein die Auffassung des Lebens als Dienst für andere. In der Lehre Jesu von seiner Existenz als Dienst, von der Aufforderung, sich nicht bedienen zu lassen, sondern zu dienen. Mit der Ankündigung, der Höchste im Himmelreich werde der sein, der der Diener aller ist. Schließlich auch in der Paradoxie des Kreuzes, an dem der radikal scheiternde Sieger bleibt. Das ist die Umwandlung aller in der antiken Umwelt geltenden Werte. Und auch wenn diese Verkündigung in der Geschichte der Christen keineswegs immer ihre Umsetzung gefunden hat, so blieb sie doch immer Anspruch und Stachel im Fleisch. Und es gibt die Geschichten und Nachrichten vom gelingenden Glauben und gelungenem Leben aus diesem Geist. Sie sind das Thema der Historiographie, aber sie sind auch Themen der Hagiographie, der Lebensbeschreibung der Heiligen. Die Hagiographie erinnert sie in einer Art alternativer Geschichtsschreibung. Sie dient der Erinnerung von Menschen, die nicht im Blickpunkt der Weltgeschichte standen, aber zum Teil als Antihelden memoriert werden und über ihre Viten Beispiele von christlicher Existenz geben. Sind es vielleicht diese Elemente einer Gegengeschichte, die Europa im Innersten zusammenhalten? Papst Franziskus sagte im Mai, am Wiederaufblühen eines zwar müden, aber immer noch an Energien und Kapazitäten reichen Europas kann und soll die Kirche mitwirken. Als Mitglieder einer supranationalen Einrichtung, die so eng mit Europa zusammenhängt, ist es eine Aufgabe für uns, der wir uns zum Beispiel im Zentralkomitee der Katholiken im Moment mit besonderem Engagementstellen in der Anknüpfung an die großen, hervorragenden Leistungen, die nicht zuletzt vom Ministerpräsident Bernhard Vogel in der Aussöhnung Deutschland und Polen geleistet worden sind und in denen wir alles daran setzen werden, dass dieses Verhältnis eine Freundschaft bleibt und immer stärker wird. Meine Damen und Herren, es ist auch eine Aufgabe der christlichen Wissenschaftler und über ihre Erasmus-Programme auch europäisch so viel mobiler gewordenen Studierenden. Auch ihre Aufgabe ist es, aus Erfahrungen neue Folgerungen zu ziehen und die alten Prägungen fruchtbar werden zu lassen. Sie tun das hier in der Görres-Gesellschaft mit einer Fülle von Projekten und Arbeiten und Editionen. Ich schließe mit einem Satz des Politikwissenschaftlers Werner Weidenfeld, der kürzlich in einem Vortrag unter dem Titel »Gerät Europa aus den Fugen« formulierte in Salzburg, Zitat, »Ein Blick in die Geschichte zeigt, Krisen haben zu Lernprozessen geführt und dann zu Problemlösungen. Fehlende Antworten auf die Sinnfrage aber haben zu Katastrophen geführt. Damit ist die Aufgabe für das nächste Europa definiert. Das Narrativ der künftigen Sinnantwort für Europa ist zu erarbeiten. Mit anderen Worten, die Seele Europas muss wiederentdeckt werden.« Zitat Ende. Meine Damen und Herren, der Rekurs auf das christliche Fundament Europas ist dabei nicht der unfruchtbarste Ansatz. Vielen Dank.
Thank you.